Willkommen bei von Alexander bis Zarathustra. Geschichte und Geschichten für Kinder. Euer Geschichtspodcast für interessierte Kinder wie euch. Ich bin Clara und heute reisen wir gemeinsam an einen Ort, der gar nicht weit weg ist. Beziehungsweise an ganz viele Orte auf der Welt gleichzeitig. Vielleicht fragt sich auch die ein oder der andere von euch, warum wir eigentlich heute schon starten, so außerhalb der Reihe. Aber ich bin mir sicher, gleich erratet ihr es sofort. Hört ihr das? Das Jubeln von Millionen Menschen? Das Trommeln auf den Tribünen? Das Klatschen, wenn ein Ball im Netz landet? Bestimmt hängen bei euch in der Nachbarschaft auch schon die ersten Flaggen aus den Fenstern und im Fernsehen sieht man nur noch grünen Rasen. Heute startet das größte, lauteste und spannendste Sportereignis der ganzen Welt. Die Fußball-Weltmeisterschaft. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wer dieses riesige Turnier überhaupt erfunden hat? Und wie die allerersten Fußballstars lebten, als sie noch genauso alt waren wie ihr? Heute reisen wir in der Zeit zurück und schauen uns an, wie dieser weltweite Zauber entstanden ist. Wir treffen Jungs, die keine Schuhe hatten, aber einen großen Traum. Und wir lüften die Geheimnisse der größten Fußballkönige aller Zeiten. Heute geht es um die Erfindung der WM und ihre Legenden. Bereit? Dann los! Lasst uns auf den Platz stürmen. Heute ist es ganz einfach. Die Fußballer steigen in ein Flugzeug, fliegen ein paar Stunden und sind im WM-Stadion. Aber vor knapp 100 Jahren gab es das alles noch gar nicht. Da hatte ein schlauer Mann aus Frankreich namens Jules Rémy eine Idee. Er war der Chef des Weltfußballverbandes und ein echter Visionär. Er saß an seinem Schreibtisch, trank vielleicht eine heiße Schokolade und dachte sich, es ist ja schön und gut, dass jedes Land für sich spielt. Aber es wäre doch gelacht, wenn wir nicht herausfinden könnten, welches Land auf der ganzen Welt am besten Fußball spielt. Es gab da nur ein riesiges Problem. Wie sollten die Mannschaften überhaupt zueinander kommen? Reisen war damals unglaublich teuer und dauerte ewig. Trotzdem schaffte es Jules Rémy und im Jahr 1930 reisten die allerersten Mannschaften zur allerersten Weltmeisterschaft nach Uruguay. Das ist ein Land in Südamerika, also ganz weit weg von Deutschland, auf der anderen Seite des Ozeans. Und jetzt stellt euch das mal vor, die Mannschaften aus Europa wie Frankreich, Belgien oder Rumänien stiegen zusammen auf ein riesiges, dampfendes Passagierschiff namens SS Conte Verde. 2 Wochen lang waren die Spieler auf dem Meer gefangen. Es gab keinen Trainingsplatz, keinen Rasen und auch keine Tore. Was haben also die Fußballer gemacht? Sie haben ihre Sportklamotten angezogen und auf den hölzernen, rutschigen Schiffsdecks trainiert. Sie machten Liegestütze neben den Rettungsbooten, liefen Runden um die großen Schornsteine und mussten verdammt gut aufpassen, dass ihr einziger Lederfußball nicht über Bord in den Atlantischen Ozean versank. Das wäre das Ende des Trainings gewesen. Als sie endlich in Uruguay ankamen, machten gerade einmal 13 Länder mit. Die Stadien waren noch aus Beton und Holz und der Ball war so schwer und hart, dass man sich den Kopf stieß, wenn man ihn köpfte. Uruguay gewann damals das Turnier, aber der Funke war übergesprungen. Die Menschen merkten, Fußball verbindet die ganze Welt. Wenn wir über die Geschichte der WM sprechen, müssen wir über einen Jungen sprechen, den man später ehrfürchtig den König des Fußballs nannte, Pelé. Sein richtiger Name war eigentlich Edson, aber alle riefen ihn nur Pelé. Pelé wurde 1940 in Brasilien geboren. Seine Familie war so arm, dass seine Eltern ihm keine festen Schuhe kaufen konnten. Pelé flitzte also den ganzen Tag barfuß durch die staubigen Straßen seines Viertels, und weil sie kein Geld für einen echten Fußball hatten, erfand Pelé einfach seinen eigenen Ball. Er nahm alte Socken seiner Mutter, stopfte sie fest mit zerknülltem Zeitungspapier voll und band eine dicke Schnur drum. Dieser Sockenball war schief und hüpfte komisch, aber Pelé übte damit jeden Tag, stundenlang, bis er den Ball besser kontrollieren konnte als jeder andere. Als Pelé 9 Jahre alt war, passierte etwas, das sein Leben veränderte. Es war das Jahr 1950 und die WM fand in seinem Heimatland Brasilien statt. Ganz Brasilien dachte, sie würden Weltmeister werden, doch sie verloren das entscheidende Spiel. Pelé kam nach Hause und sah seinen Vater, der selbst Fußballer war, traurig vor dem alten Radio sitzen. Sein Vater weinte bittere Tränen. Da ging der kleine, barfüßige Pelé zu ihm, nahm seine raue Hand und sagte: "Weine nicht, Papa. Ich verspreche dir, wenn ich groß bin, gewinne ich für dich die Weltmeisterschaft." Ein ziemlich süßes Versprechen eines 9-Jährigen, oder? Aber wisst ihr was? Er hat es gehalten. Nur 8 Jahre später, bei der WM 1958 in Schweden, saß Pelé plötzlich im Flugzeug der Nationalmannschaft. Er war gerade einmal 17 Jahre alt, in einem Alter, in dem man heute noch zur Schule geht oder eine Ausbildung macht. Er war so jung und schmächtig, dass die schwedischen Zuschauer dachten, er sei das Maskottchen. Doch als er den Rasen betrat, hielten alle den Atem an. Pelé zauberte. Er schoss Tore, indem er den Ball über die Köpfe der Verteidiger hob und ihn im Flug ins Netz hämmerte. Er wurde der jüngste Weltmeister aller Zeiten und erlöste sein Land. Insgesamt hat er die WM 3-mal gewonnen, ein Rekord, den bis heute kein anderer Fußballer auf dieser Welt je eingestellt hat. Kommen wir nun zum Genie aus dem Slum. Wir reisen ein paar Jahrzehnte weiter und landen im Jahr 1986. Hier treffen wir den nächsten absoluten Superstar, der die Kinder auf den Straßen zum Träumen brachte. Diego Maradona. Maradona kam aus Argentinien, aus einem Vorort von Buenos Aires. Das war ein Slum, ein Ort mit kleinen Hütten aus Blech und Holz, ohne fließendes Wasser. Wenn es regnete, verwandelten sich die Straßen in tiefen, rutschigen Schlamm. Aber dem kleinen Diego war das egal. Er bekam zu seinem 3. Geburtstag einen echten Lederball geschenkt und schlief von da an jede Nacht mit dem Ball im Arm ein. Auf den Schlammplätzen lernte er etwas Einzigartiges. Weil der Boden so rutschig war, musste er ein perfektes Gleichgewicht haben. Er entwickelte ein magisches linkes Bein. Wenn Diego Maradona losrannte, sah das aus, als wäre der Ball mit Sekundenkleber an seinem Schuh festgeklebt. Er war winzig, aber flink wie ein Wiesel. Bei der WM 1986 in Mexiko passierte seinetwegen das verrückteste Spiel der Fußballgeschichte. Argentinien spielte gegen England. Es war unheimlich heiß. In der 2. Halbzeit flog ein hoher Ball in den englischen Strafraum. Maradona rannte los und sprang hoch, direkt neben dem englischen Torwart, der fast 2 Köpfe größer war als er und seine Arme ausstrecken durfte. Maradona wusste, dass er mit dem Kopf niemals an den Ball kommen würde. Also tat er etwas, das man eigentlich nicht darf. Er streckte blitzschnell seine linke Faust aus und boxte den Ball über den Torwart hinweg ins Tor. Der Schiedsrichter stand schlecht und dachte, es sei ein Kopfball gewesen. Das Tor zählte. Die Engländer schimpften und schrien, aber es half nichts. Nach dem Spiel fragten die Reporter Maradona: "Diego, war das deine Hand?" Und er antwortete mit einem verschmitzten Lächeln: "Es war ein bisschen der Kopf von Maradona und ein bisschen die Hand Gottes." Aber weil Maradona nicht nur ein Schlitzohr, sondern ein echtes Genie war, machte er nur 3 Minuten später alles wieder gut. Er schnappte sich den Ball in der eigenen Spielfeldhälfte, er drehte sich um die eigene Achse, legte den Turbo ein und rannte los. Er dribbelte den 1. Engländer aus, den 2., den 3., den 4. Die Zuschauer hielten sich die Augen zu vor Staunen, er umkurfte auch noch den 5. Verteidiger, täuschte den Torwart und schoss den Ball ins leere Tor. Dieses Tor nennt man heute offiziell das WM-Tor des Jahrhunderts. Maradona zeigte den Kindern auf der Welt, egal wie klein du bist und woher du kommst, mit purem Willen kannst du die Welt verzaubern. Und wer regiert den Fußball, den ihr heute im Fernsehen seht? Bestimmt habt ihr diese beiden Namen schon tausendmal auf dem Schulhof gehört. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Die beiden haben die letzten 20 Jahre im Fußball geprägt wie eine eigene Epoche. Das Spannendste ist, sie sind wie Feuer und Wasser. Völlig unterschiedlich. Cristiano Ronaldo ist das perfekte Beispiel dafür, was man mit purem Fleiß und eisernem Willen erreichen kann. Er wuchs auf einer kleinen portugiesischen Insel namens Madeira auf. Seine Familie hatte kaum Geld. Als er 11 Jahre alt war, musste er ganz allein auf das Festland nach Lissabon ziehen, um in einer Fußballschule zu lernen. Er hatte schreckliches Heimweh, weinte jeden Abend im Bett und die anderen Jungs machten sich über seinen Inselakzent lustig. Aber Ronaldo traf eine Entscheidung. Er sagte sich, ich werde der Beste der Welt. Er schlich sich nachts heimlich in den Kraftraum, machte tausende Liegestütze und blieb nach dem Training stundenlang allein auf dem Platz, um Freistöße zu üben. Er baute seinen Körper auf wie eine perfekte Maschine und schoss in seiner Karriere mehr Tore als fast jeder andere. Und dann gibt es dann noch seinen ewigen Rivalen, Lionel Messi aus Argentinien. Messi war als Kind das genaue Gegenteil von Ronaldo. Er war schüchtern, leise und er war viel zu klein. Messi hatte eine seltene Krankheit, eine Wachstumsschwäche. Mit 11 Jahren war er so klein wie ein 8-Jähriger. Die Ärzte sagten, er bräuchte eine teure Medizin, damit seine Knochen wachsen. Doch seine Familie und sein Verein in Argentinien konnten das Geld nicht bezahlen. Es sah so aus, als wäre sein Traum vorbei, noch bevor er begonnen hatte. Doch dann sah ein Talentscout aus Spanien den kleinen Messi spielen. Messi war zwar winzig, aber er war so unglaublich schnell und wendig, dass die großen Verteidiger ihn gar nicht zu fassen bekamen. Der berühmte Verein FC Barcelona sagte, wir bezahlen die Medizin, wenn Lionel Messi zu uns nach Spanien kommt. Und so zog Messi um. Er kämpfte sich durch, wurde zum besten Vorlagengeber und Dribbler der Welt. Doch ein Traum fehlte ihm immer. Er wollte Weltmeister werden, genau wie sein Idol Maradona. 4-mal versuchte er es. 4-mal klappte es nicht. Die Menschen sagten schon, er sei zu unglücklich für die WM. Bis zum Jahr 2022 in Katar. Messi war inzwischen 35 Jahre alt, seine allerletzte Chance. In einem der dramatischsten und spannendsten Finalspiele aller Zeiten gegen Frankreich schaffte er es endlich. Als der entscheidende Elfmeter reinging, sank Messi auf die Knie und weinte Freudentränen, während seine Teamkollegen ihn umarmten. Er hatte seinen größten Traum erfüllt. Spannende Fakten über die WM. Wusstest du, dass der erste WM-Pokal mal von einem Hund gefunden wurde? Im Jahr 1966 wurde die goldene Trophäe in London gestohlen. Ein kleiner Hund namens Pickles erschnüffelte den vergrabenen Pokal ein paar Tage später beim Gassigehen unter einer Hecke. Wusstest du, dass es bei einer WM das schnellste Tor aller Zeiten nach nur 11 Sekunden gab? Das passierte im Jahr 2002 beim Spiel zwischen Südkorea und der Türkei. Viele Zuschauer saßen noch nicht mal richtig auf ihren Plätzen, da stand es schon 1-0. Wusstest du, dass der WM-Pokal von innen hohl ist? Wenn er komplett aus massivem Gold wäre, würde er über 70 Kilo wiegen. So wiegt er nur etwa 6 Kilo, so viel wie 3 große Flaschen Limo, damit die Kapitäne ihn leichter in den Himmel strecken können. Wusstest du, dass Indien einmal nicht bei der WM mitspielte, weil die Spieler barfuß spielen wollten? Das war im Jahr 1950. Der Weltfußballverband erlaubte das Spielen ohne Schuhe aber nicht, weshalb die indische Mannschaft am Ende schweren Herzens zu Hause blieb. Und wusstest du, dass der älteste Spieler bei einer WM über 45 Jahre alt war? Er hieß Essam El Hadary, war Torwart für das Land Ägypten und stand im Jahr 2018 auf dem Platz. In einem Alter, in dem andere Fußballer schon längst gemütlich auf dem Sofa sitzen. Vom kleinen Jungen ohne Schuhe auf den Straßen Brasiliens bis zu den gigantischen, glitzernden Stadien von heute. Die Geschichte der Weltmeisterschaft zeigt uns, dass im Sport und im Leben alles möglich ist. Es geht nicht darum, woher man kommt oder wie groß man ist. Es geht um Mut und um Zusammenhalt und darum, dass Menschen aus allen Ländern der Erde friedlich zusammenkommen, um ein großes Fest zu feiern. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Schnappt euch eure Trikots und eure Fahnen, denn am Wochenende rollt der Ball auch für die deutsche Mannschaft. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja früher wieder, als ihr denkt. Also, bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal also. Bleibt neugierig, feuert eure Mannschaft an und entdeckt die Geschichte. Eure Clara.